Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Katrin Heise am Mikrofon. Schönen guten Morgen. Mein Gast ist ein Mensch, der offenbar keine geebneten, vorgezeichneten Wege benötigt, sondern sich traut, Dinge als einer der Ersten zu tun. So leitet Peter Schäfer das Jüdische Museum Berlin, ohne selbst Jude zu sein, was bei manchem Verwunderung auslöst. Der Katholik Peter Schäfer studierte Judaistik in Deutschland, als das Fach nach 1945 erst im Aufbau eigentlich noch gar nicht vorhanden war in Deutschland. Und diesen Aufbau hat er maßgeblich mit vorangebracht, mitgestaltet. Dafür und für seine wissenschaftliche Arbeit ist er mehrfach ausgezeichnet worden. Das fing schon mit der Doktorarbeit an, die, wie ich nachgelesen habe, mit Summa Cum Laude abgeschlossen wurde. Herzlich willkommen, Herr Schäfer.
Danke, ich freue mich, hier zu sein.
Ich habe gerade gesagt, das fing mit der Doktorarbeit an oder fing das schon viel früher an? Sind Sie auch ein ehrgeiziger Schüler gewesen?
Nee, überhaupt nicht. Ich war ein ganz schlechter Schüler.
Ein ganz schlechter?
Schlechter, richtig schlechter Schüler.
Weil Ihnen die Schule nicht gefallen hat?
Ich habe die Schule gehasst.
Oh.
Darf man nicht sagen, nicht?
Naja, warum denn, frage ich danach.
Naja, hatte viele Gründe. Ich war der Jüngste. Die Lehrer haben mir versucht, ständig zu beweisen, dass ich unreif und der Jüngste bin und keine Ahnung habe. Außerdem hatten wir noch einige alte Nazis als Lehrer, sodass das ganze Ambiente in der Schule nicht besonders inspirierend gewesen ist. Ich habe erst in der Universität, als ich dahin kam, zu meiner eigenen großen Überraschung begriffen, dass ich nicht ganz blöd bin und dass ich auch denken kann.
So lange mussten Sie durchhalten? Mussten
ziemlich.
Denn eigentlich sind Sie ein neugieriger und auch mutiger Mensch.
Absolut, ja, absolut, absolut. Aber die Schule hat nicht gut funktioniert bei mir. Ich war sicher auch schuld, aber nicht ich alleine.
Als Peter Schäfer 1962 auf die Idee gekommen ist, Judaistik bzw. jüdische Studien studieren zu wollen, war das in Deutschland überhaupt nicht möglich, oder?
Gar nicht, das gab es noch nicht. Das Fach wurde erst 63, 64 eingerichtet. Und zwar an der FU Berlin. Das war der erste Lehrstuhl. Das heißt, es gab es noch gar nicht.
Und Sie waren der Zweite, der diesen Lehrstuhl dann übernommen hat.
Ja.
Das war ja letztlich auch kein Wunder. Also die Nazis hatten das Fach einfach zerstört. Sozusagen. Es hieß vorher Wissenschaft des Judentums und
es gab gar nicht viel. Es gab nicht viel. Also die Nazis hatten schon einiges zerstört, aber es gab keinen Studiengang Judaistik an keiner deutschen Universität. Der erste Studiengang Judaistik ist an der Freien Universität Berlin nach dem Krieg eingerichtet worden.
Wie sind Sie denn eigentlich aus einem katholischen Elternhaus kommend auf die Idee gekommen, Judaistik zu studieren? Kannten Sie lebende Juden? War das Ihr Interesse gewesen?
Na, ich habe ja als Theologe angefangen. Mhm. Ich habe ja angefangen mit Theologie, mit katholischer Theologie und habe dann sehr schnell gemerkt, dass das auch nichts für mich ist. Aus verschiedenen Gründen. Einer der Gründe war, damals katholische Theologie studieren hieß, im Regelfall Priester zu werden.
Das wollten Sie gar nicht?
Nee, das wollte ich eigentlich nicht.
Sie hatten eigentlich Interesse an der Religion?
Interesse an der Religion. Ich hätte auch genauso gut Professor für irgendwas in der Theologie werden können. Mhm. Aber mich hat das Judentum fasziniert.
Was Sie im Rahmen des Studiums kennengelernt hatten?
Was ich im Rahmen des Studiums kennengelernt hatte und wofür ich mich auch schon vorher interessiert hatte. Und mich hat dann sehr die hebräische Bibel interessiert, dass die Christen das Alte Testament nennen. Das war so zuerst mein erster Einstieg eigentlich. Und da musste man Hebräisch lernen. Damals noch, heute nicht mehr. Und die Art und Weise, wie wir Hebräisch lernen mussten, die hat mich abgestoßen.
Weil das mit dem Leben wahrscheinlich überhaupt nichts zu tun hat.
Tote Sprache, absolut tote Sprache. Mit dem Judentum, mit dem lebendigen Judentum, mit dem Judentum in Israel, mit Juden in Deutschland nichts zu tun hatte. Und das war für mich ganz schrecklich auch. Und da ist dann sehr schnell schon der Wunsch entstanden, ich will nach Israel.
Und das haben Sie dann gemacht und zwar schon 1964, glaube ich.
64. Ich wollte wirklich lebendiges Judentum kennenlernen. Das gab es ja in Deutschland so gut wie gar nicht.
Das wollte ich nämlich fragen, habe ich vorhin, glaube ich, kurz angerissen. Mhm. Juden in Deutschland kannten Sie gar nicht?
Wenige, ganz wenige. Ich habe an der Uni Bonn angefangen zu studieren. Und da gab es so einen wahnsinnig netten älteren Herrn, einen Jude, der im Rahmen der Theologie durfte der einen Talmudkurs geben. Gehörte nicht zum Curriculum, aber wer sich dafür interessierte, durfte zu ihm kommen. Und ich bin auch zu ihm gegangen und niemand konnte von uns dafür genug Hebräisch, von Aramäisch ganz zu schweigen. Der hat also dann das selbst immer alles übersetzt und uns dann aber in den Talmud eine sehr, sehr pädagogisch geschickte Weise eingeführt. Und ich kann nicht sagen, dass ich da viel gelernt habe. Dazu war ich noch viel zu unerfahren. Aber der hat mich schon begonnen, dafür zu interessieren, dafür zu begeistern.
Und als Sie dann Anfang der 60er oder Mitte der 60er nach Israel geflogen sind, ich meine, das war 20 Jahre nach dem Krieg.
Das war ja nicht lange nach der Staatsgründung.
Mit was für Gefühlen sind Sie nach Israel gefahren?
Ja, das war schon was sehr Besonderes. Das ist ja heute alles ganz anders. Es gab einige wenige deutsche Studierende an der Hebräischen Universität. Ich war nicht der Erste, auch nicht der Einzige. Die meisten davon waren Theologen. Es gab aber einige wenige andere, darunter meine spätere Frau, die Islamwissenschaften studiert hat an der Hebräischen Universität, Arabistik und Islamwissenschaften. Wir haben es dort kennengelernt. Es gab einige wenige und wir wurden dadurch sehr bekannt, dass wir nicht als die deutsche Diaspora in Jerusalem zusammenkluckten.
Wir wollten das lebendige
Israel kennen und vor allen Dingen der Zugang zum lebendigen Israel war hebräisch. Das haben wir alle sehr gut verstanden. Wir haben alle mit großer Intensität Hebräisch gelernt. Und für uns war ganz normal, Hebräisch zu sprechen. Und wir wollten nicht zusammen Deutsch reden und uns zusammen treffen und nostalgisch irgendwas machen. Das haben wir alle gemacht und da waren wir bekannt dafür.
Und das hat wahrscheinlich auch Vorbehalte, die von der anderen Seite ja sicherlich da waren, den Deutschen gegenüber, hat wahrscheinlich geholfen, oder?
Hat geholfen. Hat
ganz, also Sie haben Kontakte knüpfen können zu Israelis?
Ja.
Also man hat sie aufgenommen?
Ja, das ging nicht von heute auf morgen. Man hat uns aufgenommen. Ich kam ja ins Studentenheim, wie alle, die dort studierten, in dem es nur 2 Bettzimmer gab. Und meine erste Erfahrung, als ich ankam und noch sehr schlecht Hebräisch konnte, war, dass sich kein israelischer Student fand, der mit mir zusammen in einem das Zimmer teilen wollte. Das war damals noch anders als heute.
Wie haben Sie sich da empfunden?
Naja, dann habe ich gesagt, also die waren sehr nett, die sich darum gekümmert haben. Dann habe ich gesagt, ich möchte bitte nicht mit einem Amerikaner zusammen. Nicht, weil ich was gegen Amerikaner habe, weil die Amerikaner bekannt dafür waren, dass sie nicht Hebräisch gelernt haben. Die sprachen nur Englisch miteinander. Und dann haben sie eine geniale Lösung gefunden. Sie haben einen Drusen gefunden. Einen Druse, der auch noch ausgerechnet Sprachwissenschaft studierte. Der war sehr aufgeschlossen, der hatte nichts dagegen, mit einem Deutschen zusammen da zu sein. Wir haben uns angefreundet und da haben wir ganz normal Hebräisch gesprochen. Und dieser Druse ist ja dann sehr bekannt geworden, sehr berühmt geworden. Der ist dann später einer der wichtigsten TV-Moderatoren in Israel geworden.
Jetzt müssen Sie mir mit dem Namen helfen.
Rafik Halabi. Der ist nicht mehr TV-Moderator, ist in seinem Drusendorf, glaube ich, jetzt Bürgermeister. Der ist sehr bekannt geworden und jeder, dem ich davon erzähle, weiß sofort in Israel, wer Rafik Halabi ist.
Aber wenn wir nochmal in den 60er Jahren bleiben, ich meine, das war eine sehr aufregende Zeit, sehr gefährliche Zeit auch in Israel. Was für eine israelische Gesellschaft haben Sie damals kennengelernt?
Na, es war ja die Zeit vor dem Sechstagekrieg.
Ja, genau, kurz vorher.
Es spitzte sich zu, aber das war noch relativ ruhig eigentlich. Das Aufregende war, aber das wusste ich erst später, dass es ein ganz, ganz anderes Israel gewesen ist als heute. Es war ein soziales, sozialistisches, sozial orientiertes Judentum. Ein Judentum, wo es sehr, sehr wichtig war, dass man sich gemeinsam um die Dinge kümmerte, gemeinsam den Staat noch aufbaut. Es war ein Israel, in dem die Orthodoxen noch so gut wie gar keine Rolle spielten. Also ein ganz anderes Israel, als dann sich nach dem Sechstagekrieg immer stärker herauskristallisiert hat.
Erinnerungen von Peter Schäfer, Judaist und die ersten Wurzeln, also zur Liebe zum Judaistikstudium gelegt in Israel.
Denn auch die Liebe zu Israel. Ganz entschieden auch die Liebe zu Israel.
Also wir hatten eben festgestellt, als Student mussten Sie quasi Ihr Fach Judaistik erstmal suchen, beziehungsweise ja, eigentlich ja dann fast schon mit Gründen. Sie lehrten in Tübingen, später in Köln und haben, das habe ich vorhin kurz angerissen, als Zweiter dann den Lehrstuhl in Berlin an der Freien Universität übernommen. Wie war das eigentlich, als Sie Judaistik in Deutschland ja mitgestalten konnten? Dann ja, so ein Aufbau ist ja auch was sehr Spannendes.
Ja, das war ein sehr wichtiger Punkt. Also ich war ja nicht der Einzige. Diese Leute, gerade die, die mit mir zusammen studiert haben, einige von denen sind dann auch die gewesen, die daran mitgearbeitet haben, an dem Neuaufbau der Judaistik in Deutschland. Aber ich hatte das Glück, da schon eine wichtige Rolle spielen zu können. Und zwar dadurch natürlich, dass ich dann den Lehrstuhl in Berlin übernehmen konnte. Und insofern war das schon wirklich eine besondere Situation. Berlin war ja vor der Wende war noch nicht die Hauptstadt, aber Berlin, West-Berlin war ein ganz besonderes Pflaster. Und West-Berlin war ja auch genau die Zeit, als ich dahin kam, mit den großen Nachwehen der Studentenrevolte. Mein Vorgänger Jakob Taubes war weniger bekannt durch seine judaistischen Großtaten, sondern er war bekannt vor allen Dingen als die Speerspitze der Studentenrevolution an der FU Berlin. Insofern kam ich da auch in eine ganz, ganz, ganz besondere Situation
hinein. Hat Ihnen die eigentlich gefallen? Also ich meine, weil das war von Anfang an politisch. Was wollten Sie eigentlich mit der Judaistik? Also was stand für Sie im Vordergrund?
Das war von Anfang an politisch, das kann man schon sagen. Und das war auch nicht unumstritten. Es war keineswegs unumstritten, dass man mich als einen noch relativ jungen, ausgesprochenen Judaisten, Nicht-Juden, auf diesen Lehrstuhl geholt hat. Es war mir ganz wichtig und von Anfang an habe ich klargestellt, es geht mir darum, das Fach jüdische Studien, Judaistik an der FU wieder, ja, ich will nicht sagen neu begründen, es gab ja das Fach, aber doch auf eine neue Basis zu stellen.
Welche war das?
Da gab es viele Punkte. Einer der Punkte war ganz entschieden nach meinen eigenen Erfahrungen, dass man ein Fach jüdische Studien nicht studieren kann ohne eine grundlegende Kenntnis der hebräischen Sprache.
Bei den jüdischen Studien, muss man vielleicht sagen, geht es eigentlich darum, man forscht nicht zur Religion, man will sich eigentlich nicht, Religion spielt eine Rolle, aber es geht genauso um Kultur und um Gesellschaft.
Völlig richtig, aber die gesamte, vor allen Dingen damals, die entscheidende Forschung in all diesen Bereichen vollzog sich in Israel. Amerika kam dann so langsam und heute ist es so, dass natürlich Englisch mindestens genauso wichtig ist, aber ohne Hebräisch geht es heute auch nicht. Aber Sie fragten, was war denn der Haupt, die Kernpunkte? Also Hebräisch war der eine. Der andere Kernpunkt war, man muss verankern in einem Curriculum jüdische Studien, Judaistik, muss man auch die Kernaufgaben oder den Kern des Judentums mit verankern. Und das heißt, die zentralen Schriften des Judentums. Als da sind Bibel, Talmud, rabbinische Literatur, dann auch weiterhin im Mittelalter und in der Neuzeit. Also man muss imstande sein, eben auch eine Seite Talmud lesen zu können. Und das sind alles Dinge, die bisher aus meiner Sicht vernachlässigt waren und die ich sehr stark versucht habe, wieder in den Vordergrund zu stellen.
Also Judaistik ist die Erforschung eben von 3000 Jahren, muss man ja, das ist ja schon, ne, mehr, genau. Sie sind Spezialist für die Zeit von der Antike bis frühes Mittelalter, glaube ich. Und man kann doch sagen, das war die Zeit, als Judentum und Christentum sich differenzierten. Was ist für Sie das Spannende genau daran?
Ja, ich habe auch da verschiedene Schwerpunkte gesetzt, bei mir selbst jetzt. Ja. Der erste große Schwerpunkt waren die Kerntexte des rabbinischen Judentums, nochmal Talmud, Midrasch. Das ist ja, das rabbinische Judentum ist ja das Judentum nach der Tempelzerstörung, das das Judentum bis heute geprägt hat. Also wir können heute auch das heutige Judentum nicht verstehen, ohne diese Kompetenz zu haben. Das war sozusagen meine erste Liebe, mein erster Schwerpunkt. Dann kam, was Sie gerade angesprochen haben, in diesen ersten Jahrhunderten nach Christus, in denen diese zentralen Texte des rabbinischen Judentums entstanden. Sind diese Texte entstanden in einem ständigen Diskurs mit dem Christentum? Das lässt sich überhaupt nicht wegdenken. Das sind keine isolierte Monaden gewesen, hier die Juden, da die Christen, die waren in einem ständigen Austausch, in einem Diskurs der gegenseitigen, wenn Sie so wollen, Anziehung und Abstoßung. Das war ein langer Prozess.
Und erfahren tun wir ja meistens von der Abstoßung.
Ja, erfahren tun wir in der Tat in der Regel nur von der Abstoßung. Und das ist ja genau auch mein Forschungsgebiet seit längerem, in dem ich versuche herauszuarbeiten, dass es da auch Anziehung gegeben hat, dass es da auch Einflussnahme, Einflüsse gegeben hat in beide Richtungen. Das war sozusagen mein zweites Standbein, weil es genau die Zeit ist auch. Man kann nicht, habe ich dann begriffen, Talmud alleine lesen, ohne ihn zu sehen in seinem Umfeld der griechisch-römischen und dann auch christlichen Antike.
Wenn Sie so in die Vergangenheit eingetaucht sind, aber genau dieses Thema Abstoßung, Anziehung, ist ja eins, was wir bis heute immer mit uns herumschleppen, immer weiter diskutieren, mal heftiger, mal weniger heftig. Haben Sie immer die Rückbindung in die Gegenwart? Oder ist
absolut,
das
absolut, absolut. Das ist ein Prozess, der geht durch bis in die Gegenwart und der hat viele Facetten, viele Elemente. Nicht zuletzt ist eine der wichtigen Facetten auch der Antisemitismus natürlich. Ja? Also insofern ist das ein Prozess, denke ich, aus dem man sehr viel erklären kann, dem man verstehen muss. Judentum lebt immer in einer Umwelt und natürlich über viele Strecken einer christlichen Umwelt. Und insofern muss diese Interaktion des Judentums mit seiner Umwelt, der Umwelt mit dem Judentum, in der Wissenschaft, aber übrigens auch zum Beispiel in einem Museum, sehr stark herausgearbeitet werden.
Die Auseinandersetzung zwischen Judentum und Christentum beschäftigt den Judaisten Peter Schäfer. Wann wurde, Herr Schäfer, eigentlich aus Abgrenzung, Ablehnung und Antisemitismus?
Antisemitismus beginnt sehr viel früher als das Christentum. Antisemitismus beginnt in der griechisch-römischen Antike, also schon Jahrhunderte vor dem Christentum. Darüber habe ich auch mal ein dickes Buch geschrieben. Das heißt Judeophobia, Angst vor Juden und auch Furcht vor Juden, Abneigung gegen Juden. Die entscheidenden Merkmale dieses griechisch-römischen Antisemitismus kann man vielleicht so zusammenfassen, dass es ein, ich weiß keinen besseren Begriff, ein kultureller Antisemitismus ist. Die Griechen und Römer haben ganz stark die Meinung vertreten, diese Juden, die gehören nicht zu uns. Die sind anders. Die sind anders, die sind etwas anderes, die wollen etwas anderes und die gehören jetzt im Sinne der griechisch-römischen Antike, sie gehören nicht zu unserer Ökumene, zu unserer Welt, die von der Kultur und Religion der Griechen und der Römer geprägt ist. Sie fallen da raus.
Und das hatte mit einem Gott und mehr Göttern zu tun.
Das hat mit verschiedenen Dingen zu tun. Das hat mit dem einen Gott und dem vielen Göttern zu tun. Genau, wenn wir jetzt aufzählen, was sind diese Merkmale, die den Griechen und Römern aufgestoßen sind, da ist es zunächst mal diese merkwürdige Idee, einen Gott zu haben. Damit konnten die gar nichts anfangen. Das ist ein ganz, ganz großes Thema gewesen. Immer, ganz lange ein großes Thema, ist die Beschneidung. Die Griechen und Römer konnten mit der Beschneidung überhaupt nichts anfangen. Die fanden das barbarisch, fürchterlich. Und das war ein ganz wesentliches Merkmal des Judentums natürlich, die Beschneidung. Dann andere Dinge, Schabbat. Damit konnten sie auch nichts anfangen. Wieso müssen die einen Tag in der Woche ruhen und nicht arbeiten? Das missfiel den Römern vor allen Dingen, die ein sehr fleißiges Volk gewesen sind, die dann immer, es gibt viele Schriften dazu, die sind faul, die sind arbeitsscheu, die Juden, und das war ein Thema. Und schließlich, was auch ein Merkmal war, mit dem die gar nichts anfangen konnten, kein Schweinefleisch essen. Kein Schweinefleisch essen ist auch etwas, was die gar nicht verstehen konnten. Auch hier wieder vor allen Dingen die Römer nicht verstehen konnten, denn die Römer liebten Schweinefleisch. Also es gibt verschiedene bestimmte Merkmale, mit denen natürlich die Juden sich auch abgegrenzt haben, aber von denen dann die Griechen und Römer gesagt haben, sie sind anders, und das Schlagwort, unter dem die Juden zusammengefasst wurden in vielen Schriften, ist, die Juden sind Misanthropen, sind Menschenfeinde.
Die Juden sind Menschenfeinde.
Misanthropen, Menschenfeinde.
Wie ist es Peter Schäfer als Wissenschaftler gegangen, wenn Sie sich da hinein vertiefen, als deutscher Wissenschaftler?
Na, das ist,
wenn wir jetzt mal wieder diesen Sprung zurück machen.
Natürlich.
Einer, der 20 Jahre nach dem Holocaust in Israel das erste Mal war.
Das ist natürlich genau ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe da begriffen, Menschenfeinde, auch Fremdenfeinde, war ein anderer Vorwurf. Ich habe begriffen, da liegen in der vorchristlichen griechisch-römischen Antike liegen Stereotypen, liegen Klischees, die in der ganzen Geschichte weitergewirkt haben und die natürlich gerade auch in der Neuzeit wieder hochkommen und hochgekommen sind. Also auch die Neuzeit, der rassistische Antisemitismus ist ja ein Spezifikum gerade auch der Neuzeit, ist aber natürlich, das ist nicht alles. Dazu gehört auch diese Menschenfeindlichkeit, diese angebliche sich absondern, nichts mit uns zu tun haben zu wollen, anders zu sein. Und anders zu sein ist ja nun wahrhaftig ein Klischee, dem wir heute in vielen Bereichen begegnen, nicht nur bei den Juden.
Das wollte ich nämlich jetzt fragen, wie sich die Judaistik eigentlich mit diesem Thema, mit dem modernen Thema aber auseinandersetzt. Oder bleibt man in der Vergangenheit?
Nein, das tut sie schon, absolut, das tut sie schon. Und ich denke, das ist auch etwas, was man bei der Erforschung des Antisemitismus allerdings stärker berücksichtigen müsste. Also wenn man es mal ganz grob sagt, es gibt vier große Etappen. die griechisch-römische Antike mit der Menschenfeindlichkeit, dem Menschenhass. Dann kommt das Christentum mit dem Gottesmörder. Das geht durchs Mittelalter hindurch. Dann kommt der rassistische Antisemitismus, der jetzt das an der Rasse festmacht, aber der immer weiterhin gespeist ist von diesem Bild der Juden als nicht normale Menschen wie wir. Man kann es schlagwortartig sagen, diese Juden, die essen nicht mit uns zusammen, die schlafen nicht mit uns zusammen und die beten nicht mit uns zusammen. Mhm. Und das zieht sich bis heute durch. Das ist doch genau das, was weiterhin auch gerade bei den Nazis eine ganz große Rolle gespielt hat.
In Bezug auf Deutschland, aber auch beispielsweise in Frankreich, wenn wir jetzt auf den Antisemitismus kommen, reden wir in letzter Zeit dauernd davon, dass wir importierten muslimischen Antisemitismus hätten.
Ja, das ist etwas, womit ich mich natürlich auch beschäftige. Und ich muss sagen oder gestehen, dass ich das Wort importierter Antisemitismus für sehr problematisch halte.
Warum?
Der Islam ist als Religion eine sehr viel weniger antisemitische oder gar nicht antisemitische Religion gewesen. Ganz anders als das Christentum. Das Christentum nochmal hat mit dem Vorwurf des Gottesmordes in seine Religion ein extrem problematisches antisemitisches Element hineingenommen. Das gibt es im Islam nicht. Das spielt keine Rolle. Was wird jetzt importiert? Es kommen Muslime hierher und wir werfen denen vor, ihr habt Antisemitismus, importiert das hier zu uns.
Das war, die wir ja so sehr mit unserem Antisemitismus aufgeräumt haben hier in Deutschland.
Ja, aber was importieren die denn? Was ist es denn? Bei den Muslimen ist es doch im Wesentlichen Antizionismus, Anti-Israel. Es ist doch nicht religiöser Antisemitismus. Mhm. Oder die Weisen von Zion, dieses Pamphlet, wird in muslimischen Ländern massenweise gedruckt. Die Juden als die Ausbeuter, die Wirtschaftsausbeuter. Aber das sind doch Elemente des Antisemitismus, die wir denen gebracht haben. Die kommen doch nicht von denen, die kommen doch von uns. Die hat doch der Westen dahin exportiert. Und jetzt den Muslimen vorzuwerfen, ihr importiert jetzt das zu uns, ist, finde ich, sehr kurzschlüssig gedacht.
Ja, da sind wir wieder bei einem sehr, sehr politischen,
sehr aktuellen Thema.
Sehr politisch aktuellen Thema, was Sie auch immer wieder diskutieren in der angegliederten Akademie nämlich.
So ist es, nicht nur in der Akademie, aber gerade auch in der Akademie. Genauso ist es in der 2013, glaube ich, eröffneten Akademie, haben wir zwei große Themenkomplexe. Der eine ist Migration, Minderheiten, Diversität, extrem aktuelles Thema.
Der andere eben.
Der andere, die Minderheit, die nicht so sind wie wir. Und gerade eben natürlich aufgrund der jüdischen Erfahrung, wir sind ein jüdisches Museum, die Juden können dazu was sagen. Und der andere bisherige Schwerpunkt ist das jüdisch-muslimische Forum, wo wir sehr starke Themen, Gesprächskreise bilden, in denen Juden und Muslime vor allen Dingen, auch Christen, aber vor allem Juden und Muslime, miteinander über brennende Fragen reden und diskutieren, die sie beide heute betreffen.
Also zum Beispiel jetzt im Oktober gibt es ein Programm, das heißt Islamophobie, also setzt sich mit Islamophobie auseinander. Das heißt, ein Museum, eine Akademie muss in politische Fragen eingreifen, denn sie wollen ja eingreifen.
Wir müssen, sagen wir, in gesellschaftskritische, gesellschaftlich relevante Fragen eingreifen. Aber wir wollen dazu ein Forum der Diskussion sein. Wir sind keine politische Institution, die eine eigene, bestimmte politische Meinung vertritt und durchzusetzen versucht. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir wollen eine Plattform schaffen zur Diskussion, zu einer offenen Diskussion, zu einem offenen Gespräch verschiedener Seiten, die miteinander offen reden können. Und ich muss Ihnen sagen, ich bin selbst immer noch überrascht, wie gut das funktioniert bei uns im Jüdischen Museum, das offene Gespräch. Und das ist etwas, was wir uns auch nicht vorschreiben lassen wollen, wie wir das zu tun haben. Das ist ein ganz wesentliches Element unserer Aufgabe im Jüdischen Museum. Aber wir sind nicht politische Partei, wir sind auch nicht religiöse Partei. Wir sind eine Bundeseinrichtung, die einen Auftrag hat und dieser Auftrag, das Plattform der Diskussion, der öffentlichen Diskussion brennender, aktueller Fragen ist in unserem Stiftungsgesetz verankert.
Etwas, was man offenbar, merkt man an Ihrem Temperament, immer wieder auch betonen muss. Was ging Ihnen, dem Judaisten, dem Wissenschaftler, eigentlich durch den Kopf, als Sie angerufen wurden, um die Nachfolge von Michael Blumenthal anzutreten?
Ich habe einen Moment nachgedacht und habe dann sehr schnell gefunden, das ist eine großartige Aufgabe, die ich spannend finde und der ich bereit bin, mich zu stellen. Dass es ein großes Risiko ist, für alle Beteiligten, für die, die mir das anvertrauen wollten und für mich persönlich. Aber ich bin auch jemand, der gerne neue Aufgaben übernimmt und der sich auch gerne versucht zu bewähren oder wie immer man das nennen möchte.
Das haben Sie ja bisher oder hatten Sie bis dahin vor allem in der wissenschaftlichen Welt getan. Also wir sprachen davon, dass Sie den Lehrstuhl an der FU inne hatten. Sie waren Lehrstuhlinhaber an der Princeton University in New Jersey. Aber was hat den Wissenschaftler in ein populäres, in ein außerordentlich populäres Museum gezogen?
Die Erfahrung, dass Wissenschaftler, auch Wissenschaftler an Universitäten, immer das, was sie vermitteln, ihren Studierenden vermitteln, so vermitteln müssen, dass den Studierenden das Spaß macht, dass es sie interessiert, dass sie was davon haben. Und diese Erfahrung habe ich in Amerika noch stärker gemacht als in Deutschland. Das ist eine ganz klare und wichtige Feuertaufe.
Also Sie waren nie der Meinung oder haben es auch noch nicht so in sich geschwört, na, die wollen das doch studieren, bringt das Interesse natürlich mit, sondern Sie hatten immer den wahrscheinlich auch amerikanischen Anspruch, ich muss es auch interessant machen.
Den Anspruch hatte ich hoffe jedenfalls, auch in Deutschland. Aber dann ist es sehr viel stärker in Amerika als in Deutschland. Und zwar schon aus dem einfachen Grunde, wenn Sie an einer amerikanischen Universität ihre Kurse anbieten, dann suchen die Studierenden sich die Kurse aus, wie hier auch. Und dann kommen sie und dann haben sie eine zweiwöchige in Princeton, das ist unterschiedlich, in Princeton zweiwöchige sogenannte Shopping Period.
Shopping?
Shopping Period, Einkaufsperiode. In diesen 2 Wochen können sie sich entscheiden, ob sie den Kurs endgültig machen wollen oder nicht. Das heißt, sie können innerhalb von 2 Wochen den Kurs abwählen. Und wenn Sie da sitzen an einem Kurs am Anfang mit 40 Studenten und nach den 2 Wochen sind noch 3 übrig, dann ist Ihnen klar, dass da irgendwas nicht richtig gelaufen ist. Und auf diese Weise werden Sie gezwungen, sich zu überlegen, wie mache ich das, wie vermittle ich das? Und das war für mich sehr heilsam. Also wie gesagt, ich habe auch in Deutschland, glaube ich, versucht, diesem Anspruch gerecht zu werden, aber in Amerika geht es ohne überhaupt nicht.
Also da, gut, da verstehe ich jetzt so ein bisschen so eine Basis. Die Basis, die den Wissenschaftler dann doch gar nicht so weit vom Museum hat wegstehen lassen eigentlich. Jetzt war das Museum, das 2001 ja eröffnet worden war durch Michael Blumenthal und auch, muss man ja auch sagen, durch dieses herausgehobene Gebäude von Daniel Liebeskind, war ja ein Magnet, hatte ja einen bestimmten Ruf. An was erinnern Sie sich? Was war Ihr Bild von diesem Museum?
Also das war genau sehr stark das Gebäude. Ich war gar nicht hier, als es eröffnet wurde. Ich war in Princeton. Ich habe es aber vor der Eröffnung, wie viele andere auch, leer gesehen. Das war ja lange Zeit leer zugänglich.
Und war schon sehr spektakulär.
Ich war ungeheuer beeindruckt davon. Ungeheuer beeindruckt davon. Ich gehörte auch zu denen, aber ich bin nicht gefragt worden, aber ich gehörte zu denen, die sich vorstellen konnten, das Museum leer zu lassen als Holocaust Memorial. Aber da stand ich gar nicht zur Diskussion. Aber es ist weiterhin so. Es ist weiterhin so, dass das Liebeskind-Gebäude bis heute ein ganz großer, wenn nicht sogar der wichtigste Anziehungspunkt unserer Besucherinnen und Besucher ist.
Das ist aber erfordert, weil es ja auch noch gerade auch ein Touristenmagnet ist, natürlich einen unglaublichen Spagat, denn man möchte ja eigentlich die jüdische Welt vermitteln.
Das ist genau der Punkt, den wir auch begriffen haben, wo wir jetzt die Dauerausstellung neu machen. Wir haben begriffen und wir begreifen, dass viele Besucher im Kern unten bleiben, in dem Liebeskind untergeschoss, mit den Achsen des Exils, des Holocaust und der Kontinuität. Die Achse der Kontinuität führt ja nach oben auf diese riesige Treppe in die Dauerausstellung. Und wir machen ja sehr viel Besucherforschung. Und wir sehen, dass viele so lange unten bleiben, dass sie da gar nicht mehr nach oben kommen. Oder wenn sie nach oben kommen, dann so erschlagen sind,
dass sie schnell durchgehen.
Oder gar nicht mehr, dann weggehen.
Das heißt, die Aktualität findet dann letztendlich gar nicht den Weg zum Besucher.
Da müssen wir natürlich für sorgen.
Und das müssen wir jetzt gerade getan.
Besser tun, als wir es bisher gemacht haben.
Können Sie schon, also noch ist ja der Umbau bis 2019, glaube ich. Aber Sie wissen natürlich, was passieren wird. Was wird denn passieren? Wie werden wir denn schneller in die Aktualität gezogen?
Ob wir das schaffen, die Leute schneller zu ziehen. Wir wollen auch, dass sie da unten sind, natürlich. Ja? Darüber denken wir noch sehr viel nach, ob wir zum Beispiel die Vitrinen unten reduzieren. Dass die jetzt nicht alle sich so verausgaben, dass sie dann gar nichts mehr sehen. Also das sind praktische Dinge. Wir werden ein Leitsystem einführen, das sehr viel stärker die Besucherinnen und Besucher darauf hinweist, dass es nach oben geht, die Treppe rauf geht. Wir werden da also, glaube ich, ganz schöne Dinge haben wir uns einfallen lassen. Dann in der Ausstellung, selbst in der Dauerausstellung, haben wir entschlackt oder auch entrümpelt. Die wird viel schlanker, luftiger, als die alte gewesen ist. Die wird zum Beispiel, wenn Sie also ein Beispiel haben wollen, die wird stärker Akzente auf der Religion, die Religion wird eine größere Rolle spielen. Ein konkretes Beispiel, die Ausstellung wird eröffnet zu Beginn mit einem Themenraum über das Thema Wort. Was ist das Wort? Das ist die Tora, das ist die Bibel, das ist die Auslegung der Bibel als das Zentrum des Judentums. Ohne das geht gar nichts. Und das wird sozusagen der Paukenschlag zu Beginn sein. Andere Akzente, wir werden natürlich die Zeit des Nationalsozialismus ganz neu gestalten. Wir werden die Zeit danach, nach 1945, sehr viel ausführlicher behandeln, als das bisher gewesen ist. Also wir setzen schon einige neue Akzente.
Freuen Sie sich auf die neue Deutsche?
Aber absolut, ich kann es gar nicht abwarten. Denn ich glaube, nach allem, was ich bisher weiß, wird die sehr spannend.
Peter Schäfer, Sie sind ein hochdekorierter Mann. Sie haben den Leibniz-Preis bekommen, Sie haben den Mellon Award bekommen, sind höchst dotierte und eben auch große Auszeichnung. Macht Sie das stolz oder macht Sie eigentlich stolz, was Sie für das Fach Judaistik getan haben?
Ja, also auf was ist man stolz?
Weiß ich nicht.
Ich bin schon auch auf bestimmte Dinge stolz. Ich bin stolz darauf, den Ehrendoktor der Universität Tel Aviv zu haben. Mhm. Ich bin auch stolz darauf, dass der Mellon Award, die Laudatio, ausdrücklich hervorgehoben hat, dass ich einen wesentlichen Anteil dazu beigetragen habe, das Fach jüdische Studien in Deutschland und in Amerika wieder voranzubringen. Aber natürlich, das Letztere, das kommt jetzt ja schon zur Sprache, die Möglichkeit, die ich gehabt habe, das Fach jüdische Studien in Deutschland und in Amerika weiterzuentwickeln.
Jetzt habe ich am Anfang gesagt, Sie sind Katholik, haben Sie eigentlich, und das wurde Ihnen ja häufig, wurde es zum Thema gemacht, ein Nicht-Jude eben an diesen verschiedenen Stellen. Haben Sie jemals überlegt, den jüdischen Glauben anzunehmen?
Nein, niemals. Das kann ich mir klar mit Nein beantworten, aber der erste Teil Ihrer Frage, ja, der Nicht-Jude auf den Positionen, auf denen ich gewesen bin, hat in unterschiedlicher Weise immer eine Rolle gespielt. Am meisten übrigens in Deutschland, am wenigsten in Amerika und Israel.
Sie sind mehr hier gefragt worden danach. Also.
Weniger in Amerika und Israel. Und jetzt im Jüdischen Museum, ja, ich denke, es hat etwas, dass der Direktor des Jüdischen Museums ein Nicht-Jude ist, und der Direktor des Deutschen Historischen Museums, der neue, ein Jude ist.
Sagt Peter Schäfer hier im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke schön für den Besuch.
Danke Ihnen.